ARD Sounds.
Epstein-Files, welche Rolle europäische Modelagenturen gespielt haben sollen.
Rauchverbot im Freibad, Baden-Württemberg stärkt den Nichtraucherschutz.
Und weniger Sturzgefahr, wie Kopfsteinpflaster sicherer werden kann.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Wir sind Magdalena Bienert und Sebastian Trepper. Heute ist Dienstag, der 2. Juni. Hallo.
Guten Morgen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so langsam verschwinden die Meldungen über die Epstein-Files irgendwie aus meinem Instagram-Feed. Aber das Thema ist noch lange nicht durch. Und es ist wichtig, auch weiter darüber zu sprechen. Und das machen wir auch genau jetzt. Und wir gucken dabei auf eine neue Recherche.
Die schaut nämlich nach Europa und zeigt, da sind gezielt junge Frauen geködert worden mit dem Versprechen einer Modelkarriere, um sie dann in ein System aus Abhängigkeit und sexuellem Missbrauch zu ziehen.
So wie das bei Mara der Fall war.
He looked at me. Er hat mich angeguckt und gesagt, du bist sehr hübsch, du könntest Model sein und ich kann dir helfen.
Für Mara schien damit ein Traum in Erfüllung zu gehen, aber er endete, ja, in einem Albtraum, muss man sagen. Sie berichtet von Vergewaltigung durch Jeffrey Epstein und auch Machtmissbrauch. Wir kommen gleich nochmal zu Mara. Vorher vielleicht kurz nochmal zum Fall Epstein, falls euch das nicht mehr so präsent ist.
Epstein hat viele Jahre lang Mädchen und Frauen sexuell missbraucht. Er hat sie auch anderen Männern zum Sex angeboten. Darum ist er wegen Sexhandels angeklagt worden. 2019 ist Epstein im Gefängnis gestorben.
Aber spätestens mit der Freigabe der Akten, den sogenannten Epstein-Files, ist klar, dass die Aufarbeitung von dem, was sich in seinem Netzwerk abgespielt hat, mit seinem Tod noch nicht vorbei ist. Mehr als 3 Millionen Seiten sind das, Ermittlungsakten und Beweismaterial. Da sind zum Beispiel Mails von Epsteins Privataccount dabei. Viele Namen oder Textpassagen sind geschwärzt, aber eben nicht alle.
Und das Team Recherche von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat ein paar Namen von betroffenen Frauen herausfinden können und auch die Namen mutmaßlicher Komplizen von Epstein. Die Recherche macht nochmal deutlich, was da offenbar für ein perfides System hintergesteckt hat.
Mara zum Beispiel berichtet davon, das ist die Frau, die wir eben schon gehört haben. Sie heißt in Wirklichkeit anders, will aber nicht erkannt werden, deswegen ist auch ihre Stimme nachgesprochen.
Sie sagt, Mitte der 2010er Jahre hat sie in Spanien einen Mann angesprochen und behauptet, dass er Model-Scout ist und dass schon viele Models erfolgreich sind, die er gefunden hat. Er und sie seien danach in Kontakt geblieben und er habe sie einem seiner Freunde vorstellen wollen. Das sei dann Jeffrey Epstein gewesen. Mara sagt, der war auch erstmal mega nett, hat viele Fragen gestellt, interessiert gewirkt und ihr sein Haus gezeigt. Im Massageraum sei dann die Stimmung aber gekippt und Epstein habe Mara vergewaltigt.
Mara ist vermutlich nicht die Einzige. Mindestens 19 Frauen aus Europa sollen mutmaßlich über diese Modelmasche zu Epstein gelangt sein. Die Dunkelziffer ist möglicherweise noch viel höher und geholfen haben Epstein dabei anscheinend Model-Scouts aus Europa.
Horst-Dieter Esch hat Epstein kennengelernt. Damals in den 90ern hat er eine große Modelagentur geleitet. Inzwischen ist er 82 und offenbar waren auch manche seiner Models mal bei Epstein, erzählt er.
Ein Mädchen ruft mich an, weinend, und sagt, Dieter, I'm in St. Barts. I'm here with a whole model apartment. Ein Typ mit dem Namen Epstein hat uns in seinem Jet alle nach St. Barts eingeladen. Wir sind auf der Yacht und hier ist nur Drogen und Sex. Da gingen bei mir natürlich alle Sicherungen, weil ich wusste, dass ein Teil der Mädchen minderjährig war und dass die an sich in meiner Obhutspflicht sind. Und ich habe dann Epstein angerufen.
Und er hatte dann zu ihm gesagt, dass eben manche der Models minderjährig seien und dass er sie binnen 24 Stunden zurück in ihr Model-Apartment bringen solle. Sonst würde er die Staatsanwaltschaft kontaktieren. Epstein habe dann die Models zurückbringen lassen und damit war aber auch die Angelegenheit vom Tisch.
Laut den Recherchen von WDR, NDR und SZ gab es mindestens 5 Personen, die für Epstein junge Frauen in Europa rekrutiert haben sollen.
Einer davon ist inzwischen tot. Er hat sich, wie Jeffrey Epstein ja auch, in seiner Gefängniszelle getötet.
Andere sind noch frei, wie zum Beispiel Daniel S. Das ist der Model-Scout, der auch Mara an Epstein vermittelt haben soll. Inzwischen gibt es mehrere Frauen, die ihn angezeigt haben. In einem Interview in Frankreich ist er mit den Vorwürfen konfrontiert worden. Er weist aber alles von sich und sieht sich selbst als Opfer.
Also, ihr seht, es gibt mittlerweile einige neue Details. Wir empfehlen euch die neue Doku vom Team Recherche in der ARD Mediathek dazu.
Die könnt ihr euch ab heute angucken, heißt Epstein Files – Jagd nach Models in Europa. Und den Link packen wir euch natürlich in die Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Die EU steht vor einer Verschärfung ihrer Asylpolitik. Dabei geht es vor allem darum, dass mehr abgelehnte Asylbewerber schneller abgeschoben werden. Die EU will in Zukunft sogenannte Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union einrichten. Dahin sollen Menschen kommen, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wurde, sie aber nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können. Auf diesen Plan haben sich Vertreter des Europaparlaments und der Regierungen der Mitgliedsländer gestern Abend geeinigt.
Laut US-Präsident Trump wird es keinen neuen israelischen Angriff auf Libanons Hauptstadt Beirut geben. Das habe er telefonisch mit Israels Premier Netanyahu besprochen. Auch die Terrormiliz Hisbollah hat offenbar zugestimmt, dass die Kämpfe eingestellt werden.
Männer im wehrfähigen Alter brauchen eine Genehmigung von der Bundeswehr, wenn sie das Land für mehr als 3 Monate verlassen wollen. Das hat im Frühjahr für Schlagzeilen gesorgt und Verteidigungsminister Pistorius hatte diese Regelung dann außer Kraft gesetzt. Laut einem Gutachten durfte er das aber nicht. Allein das Bundesverfassungsgericht darf ein Gesetz oder Teile davon aufheben. Die Pflicht, sich abzumelden, bleibt also offiziell bestehen, aber laut Verteidigungsministerium gibt es keine Strafe, wenn man das nicht macht.
Im März haben wir hier im Podcast drüber gesprochen. Seitdem wird der berühmt-berüchtigte Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg nachts geschlossen. Damit sollen Drogenhandel und Kriminalität eingeschränkt werden. Eine Initiative hat dagegen geklagt und hatte jetzt Erfolg. Der Park muss seit gestern erstmal wieder offen bleiben.
So, und jetzt nehmen wir euch mit ins Freibad. Zu Pommes und Sonnencremeduft, Kindergeschrei und keinem Zigarettenqualm vom Nachbarn, der rüber aufs eigene Handtuch zieht.
Ja, schön, wenn sich halt alle ein bisschen dran halten würden. Vor allen Dingen auch dann im Bereich vom Planschbecken, wo auch viele Kinder mit ihren Eltern sitzen.
Was Bademeister Robert Dieterle meint, ist mal nicht, dass keiner vom Beckenrand springen soll, sondern eben nicht rauchen. Und er arbeitet in einem Freibad in Neckargemünd in Baden-Württemberg. Und da herrscht seit dieser Freibadsaison Rauchverbot.
Baden-Württemberg hat den Nichtraucherschutz deutlich verschärft. Das Freibad in Neckargemünd hat jetzt einen speziellen Raucherbereich zum Start der neuen Regelung eingerichtet. Nur noch dort dürfen Leute qualmen. Die Meinungen dazu gehen auseinander, je nachdem, wie man fragt.
Man sitzt dann als Familie irgendwo und hat dann doch neben sich auch Leute sitzen, die halt rauchen und dann nicht so sehr darauf achten. Und da zieht der Rauch halt manchmal genau einfach rein, wo man gerade sitzt, was nicht schön ist.
Das Einrichten von irgendwelchen kleinen Zonen, wo nur noch geraucht werden soll, ergibt sich für mich nicht. Nicht bei einer Fläche von einem Schwimmbad.
Weil wir als Raucher eingeschränkt sind in den meisten Innenräumen und das seit Jahren und das eigentlich ein bisschen zur Freiheit dazugehört.
Wer rauchen will, geht hoch in den Raucherbereich. Eine gute Sache eigentlich, finde ich gut.
Die wichtigste Änderung in Baden-Württemberg ist vor allem, dass das Rauchverbot auch für E-Zigaretten, Vapes und Shishas gilt. Außerdem wird das Verbot auf ganz viele öffentliche Orte ausgeweitet, darunter Spielhallen, Spielbanken, Kinderspielplätze oder auch Bus- und Straßenbahnhaltestellen.
Ja, auch in den Außenbereichen von Zoos und Freizeitparks darf grundsätzlich nicht mehr geraucht werden. Da können die Betreiber aber spezielle Raucherzonen einrichten, so wie es die zum Beispiel in Bahnhöfen auch schon gibt.
Und Verstöße gegen das Rauchverbot, die können auch richtig teuer werden. Bis zu 200 Euro und bei Wiederholung innerhalb eines Jahres sogar bis zu 500 Euro. Aber auch den Betreibern drohen Geldstrafen, wenn sie das Rauchverbot nicht durchsetzen. Über 3000 Euro nämlich.
Ziel der neuen Regeln ist natürlich, die Nichtraucher zu schützen. Und da vor allem Kinder und Jugendliche, die ja oft in Zoos, Freizeitparks oder eben auch Freibädern sind. Für Kathleen Richter und ihre Kollegen aus dem Freibad Neckarhalde in Heilbronn nimmt das Rauchverbot viel Arbeit ab.
Wir sind schon immer am Auflesen gewesen. Also wir haben da schon gute 10 Liter Eimer zusammengekriegt. Wenn es natürlich über mehrere Zeit heiß gewesen ist, da kannst du wirklich alle 10 Zentimeter irgendwo eine Zigarette oder irgendwas anderes aufheben.
Also Baden-Württemberg zeigt, wie es laufen kann, ist die Frage, könnte das überall in Deutschland kommen mit einem ausgeweiteten Rauchverbot? Und da sage ich mal so, da ist es wie die Beziehung zwischen jemandem, der raucht und einem Nichtraucher oder einer Nichtraucherin. Es ist kompliziert.
Jo, weil Deutschland eben ein föderaler Staat aus Bund und Ländern ist. Es gibt zum einen Bundesrecht, dazu gehört auch das Bundesnichtraucherschutzgesetz. Es gibt aber eben auch Länderrecht und die entsprechenden Gesetze. Und auch beim Rauchen bzw. beim Nichtraucherschutz gibt es da echt viele Unterschiede.
Grundsätzlich können wir festhalten, für drinnen gibt es in ganz Deutschland ja oft schon strenge Rauchverbote, was auch irgendwie logisch ist, weil andere da dem Qualm ja nicht entgehen können. Aber für draußen ist es eben anders, obwohl ja tatsächlich auch im Freien Passivrauchen und die Folgen ein Thema sind.
Tatsächlich, Forscher aus Südkorea konnten Schadstoffe noch in 9 Metern Entfernung nachweisen. Die sammeln sich zum Beispiel unter Überdachungen wie Sonnenschirmen und so.
Ähnlich wie es seit Juni in Baden-Württemberg aussieht, darüber wird jetzt auch in der EU diskutiert. Die möchte bis 2040 eine weitgehend rauchfreie Generation schaffen und deswegen auch nochmal die Regeln verschärfen.
Und jetzt kommen wir zu einer schönen Geschichte bei dir, Magda, südlich von Berlin. Die zeigt, dass in Deutschland doch auch mal Innovation recht schnell umgesetzt werden kann und den Menschen ihren Alltag erleichtert. Es geht um Kopfsteinpflaster.
Ja, genau. In Brandenburg gibt es damit noch echt viele Straßen, natürlich auch deutschlandweit, vor allem in Dörfern oder Altstädten. Und ich finde, das sieht auch schön aus, hat sowas Uriges. Mhm. Aber ja, klar, mit dem Fahrrad fahre ich da nicht so gerne drüber. Und auch für Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator, Kinder mit Rollern, also für die sind diese hubbeligen Pflaster auch teilweise wirklich gefährlich.
Es kommt da auch immer wieder zu Unfällen, weil Radfahrer auf den regennassen Steinen ausrutschen oder sie weichen auf Gehwege aus, um der Ruckelei zu entgehen. Habe ich auch schon gemacht. Finden dann die Fußgänger nicht so dolle. Was die Lösung sein könnte? Einfach Asphalt drüber? Nee. Oft sind die alten Pflasterstraßen ja historischer Teil des Stadt- oder Dorfbilds und sie haben auch funktionale Vorteile. Zum Beispiel kann das Regenwasser gut zwischen den Steinen versickern. Und mal ganz ehrlich, welche Kommune hat auch überhaupt das Geld, mal eben so ein Kopfsteinpflaster rauszureißen und dann zu ersetzen?
Ja, total. So, und jetzt kommt die kleine brandenburgische Gemeinde Eichwalde ins Spiel. Auch hier gibt es eine 380 Meter lange und 4 Meter breite Straße mit historischem Kopfsteinpflaster.
Vorher konnte ich die Straße gar nicht langfahren.
Schlimm, kriegen sie alle Blomben raus und Nierensteine weg.
So, aber da, wo sich bis vor kurzem noch die Nierensteine gelöst haben, da ist jetzt Ruhe. Man fährt leise und gleichmäßig über diese Straße, obwohl das Kopfsteinpflaster noch da ist.
Ja, wie haben die das geschafft? Es wurde ein noch ziemlich neues Verfahren eingesetzt. Das Kopfsteinpflaster wurde nämlich abgeschliffen und somit ja quasi begradigt. Das Ergebnis, deutlich glattere, ebene und griffige Fahroberflächen, da werden nämlich so Rillen reingeschliffen.
Ja, und das ist vor allem für Radfahrer wirklich super. Und ich finde, es sieht auch schön aus, weil der Charakter ja irgendwie trotzdem erhalten bleibt. Und durch dieses Abschleifen ist die Straße am Graben in Eichwalde jetzt 3 Millimeter niedriger. Ja, und die Eichwalder sind begeistert.
Fährt sich fantastisch.
Super.
Hervorragend. Also ich nutze extra diese Strecke nach diesem Polieren oder Fräsen oder Schleifen, wie man das nennen mag.
Ich finde es wunderbar, dass es so glatt ist.
Fährt sich auch sehr sanft, ist perfekt. Man muss nicht mehr auf dem Bürgersteig fahren, finde ich gut.
Am Graben in Eichwalde ist die zweite Straße, bei der das Verfahren angewendet wurde. Und das Ganze ist anscheinend auch interessant für andere Städte und Gemeinden. Am Graben war nämlich eine Schaubaustelle und da waren auch viele Vertreter von Bauämtern aus der Region und auch Thüringen. Das Interesse ist groß, denn neben dem Problem für Radfahrer bleibt eben auch das Problem, dass so ein Kopfsteinpflaster nicht barrierefrei ist.
Ja, was mich überrascht hat, war, dass so eine Straße wie die, um die es gerade geht, innerhalb von einer Woche geschliffen werden kann. Also keine ewige Dauerbaustelle vor der Tür. Wir werfen nochmal kurz einen Blick auf die Kosten. Im Vorfeld hat die Firma, die diese Straße abgeschliffen hat, mithilfe einer Laservermessung ein 3D-Modell der Straße gebaut. Und das ist natürlich sehr wichtig, um die Kosten abzuschätzen. Denn je öfter die Fräse über das Kopfsteinpflaster muss, desto teurer wird es auch.
90% der Kosten wurden übrigens durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gedeckt, weil da die neue Technik getestet wurde. Die Gemeinde trägt also nur einen geringen Eigenanteil und die zieht jetzt eine sehr positive Bilanz. Alle Erfahrungen, die bei diesem Projekt gesammelt wurden, werden jetzt in einer Broschüre veröffentlicht.
Guckt euch das mal an im Netz, weil vielleicht begegnen uns ja in Zukunft mehr solcher Straßen. Kann ich mir gut vorstellen. So, und morgen, Sebastian, morgen feiern wir hier Geburtstag.
Yeah.
Dann gibt's unseren feinen Podcast genau 2 Jahre und unsere Community ist ja seitdem stetig gewachsen, was wirklich toll ist. Und jetzt würden wir gerne von euch wissen, wie und wo hört ihr uns denn eigentlich? Also passt unser Guten Morgen für euch da noch rein oder sind wir ja vielleicht eher Teil eurer Mittagsroutine?
Ja, schreibt uns gerne, wie das bei euch so ist oder noch besser, wenn ihr Lust dazu habt, schickt uns doch eine Sprachnachricht. Die würden wir dann morgen nämlich gerne spielen in der Sendung.
Ja, vielen Dank schon mal dafür. Wir freuen uns auf euch und bis morgen. Ich bring Konfetti mit.
Tschüss.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.